Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin.
Und ich nicht. Aber ich stelle dir ein paar Fragen dazu, wieso nicht?
Genau.
Wieso nicht?
Richtige Einstellung.
Ich finde auch. Wie geht's, wie steht's? Hattest du diese Woche einen Krapfen, ja oder nein?
Einen? Ein bisschen viel Krapfen, aber das muss einfach sein.
Du bist jetzt der Krapfen.
Ich bin jetzt der Krapfen. Mhm. Ich fühle mich manchmal so mit Krapfen, mit Fülle und so. Mhm. Und ein bisschen Glasur.
Marmelade, Vanille oder Schoko?
Oh, schwer. Aber eher Vanille.
Oh, gar nicht klassisch.
Na, also Vanille oder irgendeine andere Creme rein, so diese Eierlikörcremen oder Punsch.
Okay.
Ja, ja.
Oh, gefällt mir. Ich habe unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ja auch gefragt, entweder oder.
Bei den Krapfen?
Das wäre aber auch gut gewesen. Dann habe ich nicht gedacht, in Bezug zu unserer letzten Folge über Archäologen und Archäologinnen in Popkultur oder in Filmen eigentlich genauer gesagt. Und was sie einfach lieber haben oder wen sie lieber haben. Und tatsächlich haben die Leute den Indiana Jones lieber als die Lara Croft. Oder sie haben die Lara Croft lieber als die River Song, wobei die River Song vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Darum, sie lieben aber alle die Evelyn. Danke und Wiedersehen im Vergleich zur River Song. Dann habe ich noch gefragt, ob sie eher die Videospiele oder die Filme mit der Lara Croft lieber haben. Und es war eigentlich fast 50-50, aber ein bisschen mehr die Videospiele. So,
okay.
Nur so eine kleine Statistik, die ganz lustig war, zu erfragen.
Vor allem bei den Videospielen, das ist dann irgendwie klar, weil da kann man die Figur selber steuern und bei den Filmen ist das ja vorgegeben.
Richtig, richtig. Mhm. Je nachdem, was man so lieber hat.
Aber sehr nett, dass der Indie noch immer die beliebteste Archäologenfigur ist.
Absolut. Er wird, glaube ich, auch nie aus der Mode gehen. Apropos Jüngling. Das ist meine Überleitung.
Das war meine Überleitung.
Wir haben einen neuen Jüngling heute.
Stimmt.
Über den wir ein bisschen quatschen. Oder du mir über ihn ein kleines Profil.
ein Verkupplungsprofil. Ein Profil. Für Tinder.
Ein Tinder-Profil. Jawohl. Ah. Ich entscheide dann links oder rechts am Ende, würde ich sagen. Wir hatten ja schon mal einen Jüngling. Das ist Jüngling Nummer 2.
Mhm. Und beide Jünglinge haben einen ziemlichen Knackarsch.
Haben sie?
Haben sie.
Ja, dann. Okay, steht das im Profil, ja oder nein?
Ich würde schon sagen, dass das im Profil steht.
Okay.
Ja, definitiv, definitiv.
Okay, das ist alles, was ich wissen wollte. Danke für die Folge, wir sehen uns das nächste Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Nein, okay. Wer oder was ist der Jüngling, über den wir heute reden?
Der Jüngling, über den wir heute reden, der war lange Zeit der bedeutendste römerzeitliche Bodenfund des Ostalpenraumes.
So würde ich das auch bezeichnen, ja.
Bis zu dem Moment, wo man ihn dann genau untersucht hat und draufgekommen ist, der ist nicht aus der Römerzeit, sondern der ist aus der Renaissance.
Oh, bitte. Ah, da hat jemand geschummelt.
Da hat jemand geschummelt, aber sehr interessant geschummelt, muss ich dazu sagen.
Ja.
Es geht um den Jüngling von Magdalensberg, also einen Kärntner.
Ah, lelei.
Lelei, leilosen.
Entschuldigung.
Wir als Steirer dürfen schon ein bisschen was über Kärntner sagen, sie sagen es ja auch über uns.
Okay, gut.
Der Jüngling von Magdalensberg ist so ein bisschen was Ikonisches in der österreichischen Archäologie, wie der Strettwerker Kultwagen, den wir in der Folge mit dem Daniel gehabt haben. Die Statue befindet sich heute im Kunsthistorischen Museum in Wien, ist eine Bronzestatue mit 1,85 Meter Höhe.
Große Jüngling.
Und stellt einen, ja, bewegt dastehenden Jüngling da mit dem rechten Standbein und dem linken Spielbein. Von der Bewegung her imitiert er etwas, was über Polyklet in der griechischen Kunst des 5. Jahrhunderts das erste Mal auftaucht. Dieses Standmotiv, das ja dann zum Kanon von Polyklet auch geworden ist. Polyklet, der griechische Bildhauer, ja, hat ein Buch geschrieben oder ein Werk geschrieben, das ist der Kanon.
Ach, und so, deshalb der heißt wird so.
Das, was er geschaffen hat über seine Werke, wie zum Beispiel der Rüphoros, der Speerträger, der klassische Polyklet-Typus ist, wird das Ganze als Kanon bezeichnet.
Okay, ich verstehe.
Und in der Art steht der Jüngling von Magdalensberg auch da, hat die linke Hand gesenkt, die rechte so in abgewinkelt, in einer Art Adoranten-Gestus, Gebetsgestus, sonst wie erhoben, ist nackt, hat kurze Haare und das Bemerkenswerte ist eine Inschrift, die auf seinem rechten Oberschenkel zu finden ist.
Mhm.
Und über die werde ich dann später noch ein bisschen genauer reden.
Okay.
Wo der Jüngling aufgetaucht ist?
Kärnten.
Kärnten, genau, am Magdalensberg.
Mhm.
Und zwar bereits 1502 ist er gefunden worden von einem Bauer, der gepflügt hat. Der Magdalensberg liegt ein bisschen nordöstlich von Klagenfurt und hat auch den Namen Helenenberg gehabt, weshalb der Jüngling in der älteren Literatur auch Jüngling vom Helenenberg genannt wird.
Okay, aber wir sagen nicht mehr Helenenberg.
Wir sagen nicht mehr Helenenberg, wir sagen Magdalensberg. Es befindet sich am Magdalensberg oben eine der größten archäologischen Fundstätten generell der Römerzeit, weil wir dort eine römische Händlersiedlung vor uns haben, ein Emporium, das in der Nähe eines keltischen Ortes, eines keltischen Heiligtums bzw. Wohnortes aufgebaut worden ist und das bereits im 1. Jahrhundert vor Christus. Das heißt, das ist eine der frühesten Siedlungen im österreichischen Gebiet, im heutigen österreichischen Gebiet, die mit den Römern in Verbindung gebracht werden können.
Ach, schau. Okay.
Da sind Händler aus Oberitalien, aus dem Bereich von Aquileia, nach Norden gezogen und haben hier so eine Händlersiedlung aufgebaut, um von hier aus weiter Handel treiben zu können.
Okay.
Und haben das Ganze nach römischem Vorbild stadtmäßig aufgebaut, mit Forum, mit Tempeln und so weiter.
Bisher Kreuzung.
Eine Kreuzung, die Straßen, die hier verlaufen, wir sind da in der Nähe vom Zollfeld auch, gehen halt dann nach Norden rauf an die Donau, beziehungsweise dann auch nach Osten und Westen hast du auch gute Verbindungen. Also es ist eigentlich vom verkehrstechnischen her eine ideale Siedlungsanlage und deshalb ist es kein Wunder, dass die Römer sich dann dort hinsetzen. Plus geht man davon aus, dass auch eine wichtige norische oder keltische Siedlung dort gewesen ist und man hat sich dann halt auch in die Nähe der wichtigsten einheimischen Siedlungen hingesetzt. Aber ich glaube, der Magdalensberg ist ein Thema für eine eigene Folge. Da sollte ich nicht allzu viel drüber sagen, wenn es nur um den Jüngling geht.
Okay, fair.
Also 1502 wird die Statue gefunden. Sie wird nicht nur alleine gefunden, sondern man findet auch einen schildförmigen Gegenstand, auch mit einer Inschrift, und eine Streitaxt. Es gibt bereits früh Quellen über diese Auffindung, und zwar wird an den deutschen Kaiser, an Maximilian I. berichtet, über den Bischof von Triest, dass diese Statue mit den beiden Objekten gefunden worden ist. Und zwar habe der damalige Landeshauptmann von Kärnten, das ist Ulrich von Weißbriach, die Objekte oder zum Teil die Objekte, also vor allem den Schild, nach Innsbruck mitgebracht und den Fund der Statue gemeldet, weil das Ganze der Magdalensberg in der näheren Umgebung seiner Herrschaft war. Er saß nämlich auf der Burg Hochosterwitz.
Ah, schon.
Es ist dann dem Kaiser angetragen worden, ob er die Statue haben möchte. Maximilian hatte kein Interesse daran, weshalb dann 3 Jahre später, 1505, der Bischof von Gurk, das ist ein gewisser Matthäus Lang von Wellenburg gewesen, die Statue erworben hat. Und der hat nicht nur Antiken gesammelt, sondern auch sehr viele Besitztümer.
War einfach ein Sammler.
Er war ein Sammler und er ist dann 1519 Erzbischof von Salzburg geworden.
Okay.
Und hat diese Statue mit nach Salzburg genommen.
Die wandert jetzt schon. Also sie war in Innsbruck, in Hochosterwitz und jetzt ist sie in Salzburg.
Könnte man sagen, genau. Und man weiß, dass die Statue dort an mehreren Orten aufgestellt gewesen ist. Einerseits auf der Feste Hohen Salzburg, dann in einem gewissen, Jahre später in einem gewissen Pfarrgärtel. Und dann in der Gemäldegalerie der Residenz. Und von hier kam die Statue dann 1806, also ein Jahr nachdem Salzburg an Österreich gekommen ist, in das Wiener Antikenkabinett, den Vorläufer des Kunsthistorischen Museums. Und seitdem befindet sie sich in Wien.
Mhm.
So, eigentlich soweit so gut.
Ab
1806.
Mhm.
Soweit eigentlich so gut.
Okay.
Und das heißt, bis 1986 hat man sich gedacht, ja, das ist wunderbar, diese römische antike Statue ist jetzt einfach nur von Kärnten nach Salzburg, nach Wien gekommen und jetzt ist sie da.
Was hätte schon schieflaufen können am Weg?
Was hätte schon schieflaufen können am Weg?
Genau. Nicht viel. Ich kann mir nicht viel vorstellen. Was meinst du? Keine Ahnung.
Naja, einerseits gibt es 1986 ein interdisziplinäres Forschungsprojekt am Kunsthistorischen Museum.
Sehr schön.
Initiiert vom damaligen Leiter der antiken Sammlung, das ist Kurt Gschwandtler gewesen.
Okay.
Und der hat die Statue gemeinsam mit einer zweiten Bronzestatue, dem sogenannten Athleten aus Ephesos, untersuchen lassen.
Ach, noch ein Jüngling.
Noch ein Jüngling.
Ah, das ist der dritte in unserer Sammlung.
Ja.
Wie nennt man eine Jünglingssammlung?
Knackig.
Sehr gut. Gute Antwort. Okay. den Athleten von Ephesos, Entschuldigung.
Genau. Der unterscheidet sich vom Jüngling von Magdalensberg insofern, als er nicht als ganze Statue gefunden worden ist, sondern in Einzelteile zerbrochen und zusammengesetzt worden ist, bereits im 19. Jahrhundert. Und man hat dann beide Statuen untersucht und geschaut, wie sind die Herstellungstechniken, wie schaut es aus mit der Legierungszusammensetzung. Und irgendwann hat man sich dann bald gedacht, ah, irgendwas stimmt mit dem Jüngling nicht.
Oh oh.
Da sind so einige Sachen rausgekommen. Also man hat am Kopf oben an der Schädelkalotte gibt es zum Beispiel ein Loch, eine Öffnung, da konnte man das runternehmen und hat einmal eine Endoskopiekamera eingeführt, hat einmal einen Schutt drinnen gesehen, hat einmal den Schutt ausgeleert.
Und der war sehr modern, dieser Schutt.
Der Schutt war ein bisschen schon modern, ja. Also das war der Rest praktisch vom tönernen Gusskern. Und da waren auch so Teile vom Eisengerüst drinnen und da ist es dann schon komisch vorkommen, weil dieses Eisengerüst, das sind verschiedene Kerndrähte. Die sind gezogen gewesen und nicht gehämmert. Und man weiß, dass diese Technik des Ziehens von den Kerndrähten erst ab dem Mittelalter auftaucht.
Aha.
Genau. Dann hat man die... Ist auch schon ein bisschen komisch vorkommen, dass der keine Patina hat so wirklich drauf.
Oh no, das ist schlecht.
Das ist schlecht. Er hat eher so einen schwarzen, lackartigen Überzug gehabt.
Mhm.
Und der Nickelanteil in der Legierung ist untersucht worden und der ist höher als 1,5%. Und das ist eigentlich auch nicht antik, dass du so einen hohen Nickelanteil hast.
Mhm.
Dann gibt es eine Altersbestimmung des Schuttes im Inneren mittels Thermolumineszenzverfahren, das du bei Keramik verwenden kannst. Und da ist auch kein antikes Datum rausgekommen.
Okay.
Und dann gibt es noch die Sache, dass die ganze Statue in einem gegossen worden ist, was man in der Antike auch nicht gemacht hat. Man hat die Statuen in Einzelteilen gegossen und dann zusammengesetzt. Und der ist wirklich ein Objekt aus einem Guss, in einer Technik, wie sie eigentlich erst seit der Renaissance bekannt ist.
Ah,
und man weiß, dass Benvenuto Cellini sie verwendet hat und beschrieben hat. Die Statue ist sehr dickwandig. Also wir haben da zum Teil dicke Stellen beim Schädel zwischen 24 und 45 mm. Die restliche Dicke bei der Statue sind zum Teil 10 mm, wo eigentlich antik hauptsächlich 4 mm bekannt sind. Also das macht auch das enorme Gewicht der Statue aus, fast 330 Kilo.
Bist du.
Also das ist ziemlich heftig.
Das ist heftig. Sogar für die Größe,
glaube ich. Für die Größe auch. Und vor allem auch die Füße sind im Ganzen gegossen. Und aufgeschraubt. Und nicht,
aufgeschraubt.
Nicht mit Bleizapfen, wie wir es über antike Statuen kennen, auf der Basis.
Okay, das heißt, der ganze Körper ist in einem gegossen und die Füße nochmal
verschraubt? Nein, die sind verschraubt an der unteren Basis. Also es ist ja so eine Basisplatte dabei, wie man auf den Fotos sieht.
Okay, die Basis.
Ich kann es mir vorstellen. Das ist reingeschraubt. Und was besonders bemerkenswert ist, im Inneren war Schutt. Das habe ich ja schon erwähnt, der hat es rausgeleert. Und das hat ausgeschaut, als wäre das Schutt gewesen, wo man den Boden der Werkstatt aufgekehrt hat, weil man hat Holzstücke gefunden, Metallsplitter, Reste von Blattgold, verschiedene Fruchtkerne und eine Spielkarte, einen Pikbuben eines französischen Kartenmachers aus der Renaissance.
Oh, wow.
Mhm. Also,
wie gut ist das? Ich meine, der Schutt allein ist ja schon einmal ein historisches Dokument, Fragezeichen. Wie gut. Also meine Theorie dazu.
Ja, bitte.
Der erste Instinkt Ich glaube, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen haben auch diesen Instinkt. Irgendwo im Transit, weil ja nicht jeder wirklich gewusst hat, wie der Herr ausgesehen hat, da ist ja keine Foto, sondern vielleicht nur Darstellungen oder Beschreibungen, schriftliche eher Beschreibungen als sonst was, könnte ich mir vorstellen, hat sich irgendjemand gedacht, bevor ich es weitergebe, behalte ich es mir und beauftrage irgendjemanden, der das gießen soll und ich gebe das lieber weiter. Keine detaillierte Theorie, aber das ist meine Theorie.
Super Theorie, kommt ziemlich an das ran, was in Wirklichkeit passiert ist, was man erst seit ein paar Jahren weiß, weil Archive in Spanien untersucht worden sind.
Hä? Wieso sind wir jetzt in Spanien?
Ja, der gute Jüngling ist weit gereist.
Hat man niemanden in der Nähe gefunden, der das gießen hätte können? Oh, oder war das eher so, ach, das könnte man weiter sagen. Das ist mir zu riskant und beauftrage ich jemanden, der schön weit weg ist, dass man das nicht so weiter erzählen kann.
Na.
Also er ist hingereist, wer auch immer das war. Und im Urlaub hat er es gießen lassen. Der Plot Thickens.
Der Plot Thickens. Ja, auch nicht schlecht, aber ich sage nur Habsburger.
Daran hätte ich auch danken können.
Die Habsburger sind schuld. Wieder mal die Habsburger.
Wieder mal.
Wieder mal. Immer wieder gern. Was ich dazu sagen muss, weil du gemeint hast, man hat ihn austauschen können, weil man hatte ja nur schriftliche Beschreibungen.
Ja.
Er hat ein eindeutiges Identifikationsmerkmal und das ist die Inschrift am Oberschenkel. Und die wird immer in allen Quellen genannt und genau die gleiche Inschrift auch hingeschrieben.
Ja.
Das heißt, anhand von der kann man ihn eindeutig identifizieren.
Ja, aber ich schätze, die Kopie hatte das dann auch.
Ja, genau. Alles und zwar klar. Steht da in einer zweizeiligen Inschrift, also ich lese es jetzt so, wie es in der Auflösung ist, weil es sind ja nur die Abkürzungen bei den Namen. Aulus Publicius Decimilibertus Antiochus Tiberius Barbius Quinti Publii Libertus Tiberianus oder Tiberinus. Also das ist irgendwie unklar in der Auflösung. Das ist, die Inschrift ist Ziel 3, 4815. Es sind im Prinzip zwei Personen genannt, die als Libertik, also als Freigelassene gekennzeichnet sind, die diese Statue, ohne zu sagen, was das für eine Statue ist, geweiht haben.
Okay.
Und das Wichtige ist, dass einer den Beinamen Barbius hat. Und die Barbii sind eine Händlerfamilie aus Aquileia, die kennt man. Das heißt, wer auch immer das waren Freigelassene, die mit diesen oberitalischen Händlern in Verbindung gestanden haben und somit einen Grund gehabt haben, dass sie diese Statue dort oben aufstellen lassen am Magdalensberg. Wo und in welcher Funktion ist ein anderes Thema. Ich habe auch erwähnt, dass es diesen Schild gegeben hat oder diesen schildartigen Gegenstand. Der ist genauso verschollen in der Zwischenzeit wie die Axt.
Ah, ja.
Aber auf diesem Schild ist auch eine Inschrift drauf und da sind auch wieder Personen genannt, die mit dieser Gens der Barbii aus Aquileia in Verbindung stehen.
Aber nicht die gleichen.
Nicht die gleichen, sondern andere. Ich habe ja schon erwähnt, dass eben in verschiedenen Quellen der Jüngling beschrieben wird und eindeutig anhand der Inschrift identifizierbar ist.
Ja.
Aber die älteste bildliche Darstellung, die es gibt, die
also es gab
eine bildliche Darstellung, die werden wir auch auf dem Blog verlinken, ist aus einem Holzschnitt von Appian von 1534. Das ist ein Buch, wo es um Inschriften geht.
Ah.
Und deshalb ist er auch als Inschriftenträger in dieser Sammlung vorhanden, wo eben eine erste bildliche Darstellung da ist, wo er eben in Schritthaltung ist und Arm so nach vorgestreckt. Und da hat man ihm die Axt in die linke Hand gegeben, was ein bisschen komisch ausschaut. Und den Schild daneben aufgestellt, damit man beides halt irgendwie.
Sie haben es nicht ganz zuteilen können, wo es hinkört. Kommt mir vor, es fliegt ein bisschen, die Objekte fliegen so in der Luft ein bisschen.
Ja, weil es geht ja eigentlich rein nur um die Inschriften und nicht um die künstlerischen Werke, die halt noch damit in Verbindung gebracht werden können. Also da haben wir 1534 die erste Überlieferung. Und dann gibt es ein Fresko von 1542 in Landshut.
Das ist dort, wo es das gute Eis gibt.
In Landshut gibt es
gutes Eis? Nein, keine Ahnung. Ich wollte so tun, als wüsste ich, wo Landshut ist. Wo ist Landshut?
Landshut ist im Südosten von Deutschland in Niederbayern.
Okay.
In Landshut gibt es eine Residenz. In dieser Residenz hat ein gewisser Hans Boxberger, der Ältere, ein Fresko gemalt, wo unter anderem die Jüngling von Magdalensberg zu sehen ist und auch noch andere mythologisierende und antikisierende Figuren.
Mhm.
So, und jetzt ist die Frage, wieso
er dann?
Wieso das jetzt in Landshut ist? Warum kommt der Jüngling von Magdalensberg auf ein Gemälde nach Landshut? In einer Zeit, kurz nachdem er eigentlich nach Salzburg gekommen ist.
Salzburg ist nicht so weit weg.
Es ist nicht so weit weg, das stimmt. Das stimmt.
Habsburger.
Nein, in dem Fall nicht, in dem Fall sind es die Wittelsbacher. Knapp daneben.
Knapp daneben.
Knapp daneben.
Doch vorbei.
Und zwar dieser ehemalige Erzbischof von Salzburg, dieser Matthäus Lang von Wellenburg, der stirbt ja dann einmal.
Das schätze ich.
Ja. Und 1540 wird ein neuer Verwalter des Erzbistums bestimmt und das ist ein gewisser Herzog Ernst von Bayern und der ist Wittelsbacher. Und der ist der jüngste Bruder von den beiden Wittelsbachern, Ludwig X. und Wilhelm IV., die beide gemeinsam in Bayern regiert haben als Könige.
Okay, gut.
Und dieser Ludwig X. war ein starker, humanistisch geprägter Herrscher,
okay,
der sich in Landshut den ersten Renaissance-Palast nach italischem Vorbild nördlich der Alpen errichten hat lassen.
Jetzt macht Sinn. Und natürlich hat er eine nette Statue dafür, gibt er auch.
Deshalb hat er diese Statue jetzt nicht als Statue bekommen, sondern zumindest als Gemälde.
Als Gemälde. Mhm.
Und daneben auch noch Darstellungen, großartige mythologische Darstellungen der ersten Könige von Bayern und Noricum, nämlich die hießen Barbarus und Norix.
Natürlich tun sie das.
Ganz. Also falls man sich einmal das anschaut im Internet, kann man sich die Fotos dazu anschauen.
Mhm.
Großartige Darstellungen, wie die ersten Könige von Bayern und Noricum ausgeschaut haben.
Okay. Ich verstehe den Kontext trotzdem. Ich meine, vom Stil her ja, aber wie passt der Jüngling da hinein?
Weil er ein römischer Fund ist, wahrscheinlich in dem Kontext als vielleicht Weihestatue oder sonstige Götterstatue gesehen. Und die Wittelsbacher wollten sich einfach auf antike Vorbilder berufen, wie es halt in Italien leichter gegangen ist.
Aber wieso nichts Bekanntes, Berühmtes sozusagen? War das, das war ja nicht,
ja, oder? Es war ja kein öffentlich zugänglicher Gang dort. Also das war eigentlich hauptsächlich für sich selbst, glaube ich, eher. Und vielleicht für so Gäste, die sie eingeladen haben für die Repräsentation.
Okay.
Hm? Mhm. Na, jetzt haben wir mal 1542 dieses Gemälde.
Mhm.
Und ja, dann kommen die Habsburger wieder ins Spiel.
Oh je.
Und zwar 1550, 1551, 10 Jahre später ungefähr, meldet sich der damalige deutsche König Ferdinand I., der dann später Kaiser Ferdinand I. wird, von 1556 bis 64, beim Domkapitel in Salzburg und sagt, ich möchte gern diesen kupfernen gegossenen Mann kaufen. So wird er nämlich beschrieben, kupfernen gegossener Mann.
Ja.
Das Domkapitel überlegt, stimmt aber dann im Endeffekt zu. Allerdings sagen sie, die Statue darf nicht weitergegeben werden. Und die Statue kommt somit so Mitte des 16. Jahrhunderts nach Wien. Es gibt dazu Angaben aus Briefen, wo man sich dann, die so Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden worden sind. Und man ist dann eigentlich bis zu der Untersuchung 1996 davon ausgegangen, dass die Statue wahrscheinlich nach dem Tod von Ferdinand wieder zurückgegangen ist ans Domkapitel nach Salzburg. Weil es ja 1806 wieder nach Wien gewandert ist, die Statue.
Warte, ich habe das jetzt verloren. Wo war es, bevor es nach Wien gegangen ist?
In Salzburg.
Aber das hat man das angenommen oder war es wirklich so?
Es war wirklich so.
Okay, gut.
Ja, es war wirklich so.
Und man hat angefragt, ob sie es nicht bitte haben dürfen.
Genau, der Ferdinand in Wien hat gesagt, ja, ihr könnt es haben. Und weil ja die Statue 1806 von Salzburg wieder nach Wien gekommen ist, ist man davon ausgegangen, dass sie irgendwann zurückgegangen ist. Weil man vor allem
einen Bericht, Tod oder?
Ja genau, es gibt einen Bericht von 1594, da wird beschrieben, dass die Statue im sogenannten Pfarrgärtel bei der Franziskanerkirche in Salzburg steht.
Okay, soweit so gut.
Soweit so gut. Vielleicht nur eine kurze Erklärung, wie dieser Ferdinand der Erste ist, damit man den einordnen kann.
Mhm.
Der ist der Bruder von Karl V., das ist der berühmte Habsburger.
Der Karl, ja.
Und er ist der Sohn von Philipp dem Schönen und Johanna der Wahnsinnigen.
Ah.
Das heißt, wir sind jetzt bei der eigentlich spanischen Linie der Habsburger angelangt.
Mhm.
Und der Ferdinand hat unter anderem 4 Schwestern, noch zum Karl. Und eine dieser 4 Schwestern ist eine gewisse Maria. Die wird Königin von Ungarn, also die heiratet den König von Ungarn, ist dann verwitwet allerdings und wird dann Statthalterin der Niederlande. Und diese Maria ist eine Kunstsammlerin von Antiken.
Oh, ein Lichtchen ist mir aufgegangen.
Aha.
Okay, erzähl weiter.
Und die hat
kommt.
In der 1551 zum Ferdinand gesagt, du, ich hätte gern diese Statue. Besorg mir diese Statue. Und das macht der Ferdinand.
Also es war auf ihr Anliegen.
Auf ihr Anliegen hin. Und das Domkapitel hat es vermutet, dass es nicht der Ferdinand haben will, sondern jemand anders. Deshalb haben sie reingeschrieben, er darf es nicht weiter veräußern. Aber Ferdinand hat sich gedacht, ich bin König. Ich wäre vielleicht einmal Kaiser. Ich scheiß drauf, was die da sagen.
Entschuldigung, die haben versucht, ihm zu sagen, was er zu tun hat.
Genau.
Das
genau.
Finde ich lustig.
Jetzt hat er diese Statue nach Wien gekriegt und hat vereinbart mit seiner Schwester, sie kriegt das Original
und er
macht eine Kopie davon.
Ihr seht es nicht gerade, aber ich bin sehr aufgeregt. Das finde ich so gut. Oh, diese Geheimnisse.
Ja.
Das finde ich gut. Okay.
Jedenfalls
hat sie wirklich das Original bekommen?
Sie dürfte das Original bekommen haben.
Okay.
Und sie geht in die Niederlande als Statthalterin und kurz vor ihrem Tod, also sie geht 1558 stirbt sie und so 1556 geht sie in Pension unter Anführungszeichen und zieht zurück nach Spanien und nimmt die Statue mit nach Spanien.
Spanien.
Und zwar nicht irgendwohin nach Spanien, sondern in den Palast von Aranjuez. Du kennst vielleicht das Konzert von Aranjuez von Rodrigo?
Nein.
Gitarrenkonzert, hörst du mal an, ist
okay.
Großartig.
Okay.
In ihrem Nachlass steht, dass sie zwei Statuen unter anderem gehabt hat, diese Jünglingsstatue und die Statue einer Venus.
Mhm.
Okay.
Okay.
Ihr Nachlass geht an den spanischen König Philipp II.
Mhm.
Und der stellt sich diese Statuen in seinem Palastgarten von Aranjuez. Es gibt dort eine künstliche Insel und am Eingang zu dieser künstlichen Insel stehen diese beiden Statuen gegenüber. Man
bin's
kennt
aufgedeckt.
Verschiedene Beschreibungen.
Mhm.
Von Reiseschriftstellern und so weiter. Unter anderem gibt es eine von 1626 und da wird beschrieben, wie die beiden Statuen da stehen. Eine Venus, von der man weiß, sie ist ein Renaissancewerk, wird einem gewissen Baccio Bandinelli zugeschrieben, der sie um 1530 herum gemacht hat. Und diese Venus steht heute im Museum von Prado in Madrid.
Mhm.
Ja,
soweit so gut.
Soweit so gut. Und sie steht gegenüber einer Jünglingsstatue, die eine Inschrift am Oberschenkel hat.
Tut sie das?
Ja.
Schau.
Mhm. Und diese Statuen werden in der Umgangssprache Adam und Eva genannt.
Wieso?
Ja, weil sie nackt sind beide.
Und einmal Männchen, einmal Weibchen, okay.
Genau.
Gut.
Genau.
Okay.
Wie gesagt, es gibt mehrere Beschreibungen davon. Unter anderem kommt ein gewisser Anton Mengs, der Hofmaler war so um 1760 dorthin, und der berichtet dann in einem Brief an Johann Joachim Winckelmann, dem legendären Vater der klassischen Archäologie, dass er diese Statue gesehen hat, da mit der Inschrift am Fuß.
Schön, und er denkt sich...
Und der Winckelmann denkt sich, ich kenne doch so eine Statue aus Salzburg. Was ist denn da los?
Gibt es noch welche?
Und er schreibt in einem Buch 1764 drüber,
ja.
Schafft es aber nicht, dann noch einmal an diese Statue in Salzburg anzukommen. Aber es ist so, irgendwie ist es ihm klar, da hat es irgendwas, da hat es was.
Okay.
Gut.
Aber er war so, da gibt es vielleicht noch eine,
ja,
da gibt es vielleicht ein ähnliches Stil.
Ja, genau.
Oh, das könnte römisch sein, blablabla.
Ja.
Okay.
Mhm. 1804 werden diese beiden Statuen dann noch einmal erwähnt für Aranjuez und da wird geschrieben, sie sind in einem schlechten Zustand, Teile abgebrochen, sehr stark patiniert und so weiter.
Ja, ja.
Und das ist die letzte Nachricht vom Jüngling. Dann weiß man nichts mehr.
Nein.
Weil dann kommen die napoleonischen Truppen.
Nein.
Und man weiß nur danach, dass...
Wann war es? 18 was?
1804. 1808 werden die beiden Statuen in wahrscheinlich Brunnenschächten im Park versteckt. Vor den Truppen. Aber man findet Jahre später nur mehr die Venus und nicht den Jüngling.
Dan, 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 dan.
Mhm. Und die Venus kommt dann 1840 in das Museum von Prado, bevor sie eingeschmolzen wird.
Aber wo ist er? Wo ist er? Oh, das ist eine Schatzsuche.
Ja, aber er ist doch seit 1806 im Kunsthistorischen Museum in Wien. Nein, ist er nicht. Es ist die Kopie dorthin gekommen.
Auch schön. Das freut mich sehr für das Kunsthistorische Museum und auch für den Ferdinand und alle Beteiligten.
Mhm.
Aber wo ist er hin? Wahrscheinlich auch teilweise kaputt gegangen.
Er wird
sie schon in seinem Zustand waren.
Es könnte sein, natürlich, wenn sie ihn in den Brunnenschacht eingeworfen haben,
dass er zersplittert
ist, sonst irgendwie. Also der dürfte das einfach nicht überlebt haben, so tragisch das ist. Aber wir haben zumindest diese Kopie.
Wir haben eine Kopie. Also eigentlich war es nicht ganz so dumm. ja, eine Kopie zu erstellen.
Genau.
Weil sonst hätten wir sie gar nicht.
Genau. Und es gab ja bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein großes beschreibendes Werk von einem Philologen, Kunsthistoriker namens von Schneider, der sich mit der Statue im Kunsthistorischen Museum befasst hat. Und der hat das Ganze schon analysiert und dem sind schon ein paar Ungereimtheiten aufgefallen. Unter anderem, dass der Schriftduktus der Inschrift eigentlich sehr stark renaissancelastig ist.
Mhm.
Also da ist schon einmal ein bisschen Zweifel aufgetaucht, aber das so richtig ist es dann erst mit den Untersuchungen der 1980er Jahre, dass man sagen kann, er ist schön, aber es ist nicht das Original, das 1502 gefunden worden ist. Aber es ist noch
aber
da.
Aber erfunden,
ja.
Aber es ist noch da.
Mhm.
Wie oft?
Ja, also es ist eine unglaubliche Reise, die die beiden Statuen wahrscheinlich gemacht haben, aber vor allem die originale römische Statue, die ist ziemlich herumkommen, also von Kärnten nach Salzburg, genau, nach Wien. Von Wien dann noch in die Niederlande.
In die Koffer, ja.
Dann von den Niederlanden nach Spanien und dann verliert sich halt die Spur im Brunnenschacht.
Nein, zuerst ausgestellt und dann im Brunnenschacht.
Ja.
Wow, das ist so aufregend. Was für ein Abenteuer. Aber man kann sie immer noch sehen, theoretisch.
Man kann sie noch immer sehen. Also es gibt im Kunsthistorischen Museum die originale Renaissance-Kopie zum Anschauen und am Magdalensberg in Kärnten kann man sich auch eine Kopie des 20. Jahrhunderts dann anschauen, von der Renaissance-Kopie.
Die Kopie von der Kopie.
Die Kopie von der Kopie.
Das ist gut.
Weil ich glaube, das nicht so richtig noch erwähnt habe, wie jetzt die originale römische Statue zu datieren wäre, wenn sie noch da wäre.
Mhm. Geht oder davon, zumindest interpretiert 15 irgendwas. Wann sie
genau
zurück geht. Okay.
Genau. Mhm. Geht man davon aus, dass es sich um ein eklektisches Werk der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Christus handelt, also aus der römischen Zeit, das eben aber auch zurückgeht auf ein Werk des wahrscheinlich 5., 4. Jahrhunderts vor aus der griechischen Kunst.
Mhm.
Weil es sehr stark idealplastisch ist,
mhm,
und weil es eben so stark an polykletische Dynamik erinnert.
Mhm. An den Kanon.
An den Kanon.
Wie ich heute gelernt habe.
Genau.
Mhm.
Es gibt verschiedene Deutungen, was die Statue jetzt eigentlich darstellen soll, auch in Verbindung mit diesem Weiheschild und der Axt. Also
ja,
ist die Frage natürlich, inwieweit die zusammenhören, aber wenn man sie gemeinsam gefunden hat.
Ja.
Und zwar gibt es einerseits die Variante, es könnte eine Athletenstatue sein, wird passen, ist nackt.
Ja.
Und Athlet von Ephesus ist ja auch eine nackte Statue.
Richtig.
Es könnte eine Art Lampenträger sein, weil man bei der Anbringung des Originals in Aranjuez heißt, dass er in der linken Hand eine Halterung gehabt hat für eine Fackel und deshalb als Fackelträger bezeichnet worden ist.
Ah.
Auch. Also könnte auch da irgendwas in die Richtung gehen.
Mhm.
Er könnte Teil einer Kultgruppe gewesen sein.
Mhm.
Also es könnte entweder eine Kultstatue im Tempel für Mars gewesen sein. Es könnte eine Statue für Merkur gewesen sein und dann am Forum der Stadt gestanden haben.
Merkur und Venus wäre es dann gewesen in Spanien, theoretisch.
Ja, ja, genau. Wobei Mars und Venus ja da besser passen
Mars
würde.
Mars und Venus, richtig.
Wenn man es von dem her sieht.
Ja.
Es könnte eben aus einer Statuengruppe sein, wo unter anderem ein Priester der Göttin Norea, die ja als keltische Stammesgöttin der Noriker bezeichnet wird, gewesen sein. Also es gibt immer wieder Theorien, was er gewesen ist. Also eine allgemein gültige Deutung gibt es noch immer nicht.
Weil man nicht sehr viel Ikonografie dabei.
Genau.
Alles
hübsch ist er.
Hübsch
und ein Knacker schaut er.
Ein Knacker schaut er. Ich habe das kein Foto reingestellt von der anderen Seite, von der B-Seite leider. Also so genau kann ich das jetzt nicht bezeugen, persönlich. Aber
wenn man im Kunsthistorischen Museum in Wien ist, da gibt es einen eigenen Saal, wo er im Zentrum steht und da kann man rundherum gehen.
Na Gott sei Dank. Was für eine aufregende Geschichte. Ach, diese Miss Marple-Geschichten der Vergangenheit gefallen mir immer sehr gut.
Egal, ob es jetzt der Schatz des Priamos ist, der herumwandert.
Die wandelnden Sachen sind auch immer gut, das stimmt. Danke fürs Erzählen.
Bitte gerne.
Wenn jemand gerade in Wien ist, im Kunsthistorischen Museum, schickt uns ein Foto von hinten. Ich würde mich sehr freuen. Wer auch immer es macht, kriegt einfach ein Goodie. Ich weiß es auch nicht genau, was wir dann tun, aber ich würde mich freuen. Danke fürs Podcasten wieder mit mir.
Sehr gerne.
War sehr aufregend, wirklich. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen erholen. Die nächsten paar Male. Ein Hinweis darauf, wir werden wieder eine kurze Pause einlegen, so wie wir das immer machen.
Weil ich gerade auf einer Grabung stehe und dann demnächst auch noch eine neue Grabung kommt. Also da geht sich im Moment leider nichts aus.
Na, aber Daumen gedrückt für lauter aufregende Ausgrabungsgeschichten dann vielleicht.
Ja.
Vielleicht kriegen wir wieder, hören wir was von dir.
Mhm.
Das wäre lustig. Wenn ihr Fragen habt an die Susanne oder mich, ihr könnt uns gern schreiben. Eigentlich überall, Social Media und so weiter, unter Artefakte erzählen. Auch eine E-Mail-Adresse haben wir, artefakte_erzählen@gmx.at.
Und hören könnt ihr uns über den Blog im Artefakte erzählen, wo es auch die Fotos gibt und die Verlinkungen zu den Fotos und auch Literaturhinweise zu den jeweiligen Folgen. Und dann über Spotify, TuneIn, Deezer, Google Podcasts, Player FM, alles mögliche, Listen Notes, Castbox.
Hi, alle Castbox-Leute.
Und Listen Notes und Player FM. Und
willkommen.
Sowieso. Genau.
Sehr schön. Schaut's auf euch.
Bleibt's gesund oder werdet's gesund.
Und wir hören uns bald wieder.
Ciao.
Baba.